Als vor knapp 3 Wochen ein 17-jähriger Jugendlicher in seiner ehemaligen Realschule 6 Mitschüler und 3 Lehrerinnen erschoss, auf seiner anschließenden Flucht noch 3 weitere Menschen abknallte und anschließend sich selbst das Leben nahm, da bewegte vor allem eine Frage die deutsche Öffentlichkeit. Wie wurde so ein netter Junge zum Amokschützen? So titelte die Bild-Zeitung am 12. März. Es sei einfach unfassbar, wie ein junger Mensch, der als völlig ruhig und unauffällig galt, der nie aggressiv geworden sei und eher schüchtern war, sich und 15 weitere Menschen vom Leben zum Tod befördern konnte. Und niemand weiß, warum.
Und niemand weiß warum, das war jetzt aber auch ein Zitat von der FAZ.
Das war ein Zitat von der FAZ.
Am Tag danach, genau. Im ersten Moment nach dem Amoklauf wurde nämlich in allen öffentlichen Verlautbarungen zunächst mal distanzloses Entsetzen bekundet. Ganz kurz ein paar Zitate davon dazu. Also der ein Landesbischof: Wir stehen vor einer Situation, wo uns die Worte fehlen. Ein Kultusminister: Unfassbare Tragödie. Der Oettinger, Baden-Württembergs Ministerpräsident: Eine grauenvolle und in keiner Form erklärbare Tat. Oder derselbe nochmal: Wir stehen ratlos da. Warum nur? Uns fehlen die Worte. Wir haben keine Antwort. Das waren mal die Zitate von den Offiziellen. Das Gleiche wurde auf Plakaten vor Ort auch mit einem einzigen Wort ausgedrückt, nämlich dem Warum. Warum? Ein Warum mit Ausrufezeichen. Und so will man dann eben auf diese Weise ausdrücken, dass es auf die Frage nach den Gründen für die Tat keine denkbare Antwort gibt. Das allerdings ist wirklich nicht ernst gemeint. Das gilt also, dass das nicht ernst gemeint ist. Das gilt speziell für Politiker, die sich da immer bei solchen Vorfällen sofort in die erste Reihe stellen. Und bei denen gehört es schon fast zum Berufsbild dazu, solche Floskeln wie unfassbar und unbegreiflich dann zum Ausdruck zu bringen. Allerdings keiner hält daraufhin die Klappe, sondern sie werden sehr beredt, die eben gerade noch Sprachlosen, speziell eben die Politiker wieder, die demonstrieren Verantwortlichkeit. Das ist richtig eine Sternstunde für sie. Und zwar muss man sagen, das kann einen auch so furchtbar ärgern, Politiker, die überhaupt keinen Beitrag zu gar nichts zur Bewältigung der Schäden oder zur Aufklärung der Tat leisten, die demonstrieren dann sehr wortgewandt, was die eventuell notwendigen Konsequenzen aus dieser Tat sind, einfach ihre Sicht der Dinge, die dann auch gemäß ihrer politischen Parteienfarbe öffentlich ausgiebig zu Gehör kommt. Und wir müssen dazu sagen, das sprachlose Entsetzen, was die dann immer äußern, ist doch eine ziemlich billige Heuchelei.
Richtig, Barbara, denn wenn der Amoklauf für die kommentierende Öffentlichkeit und die berufenen Experten wirklich unbegreiflich wäre, dann ließe sich dazu tatsächlich nicht mehr und nicht weniger sagen, wie zu einem schlimmen Unfall oder einem bösen Zufall. Das, was man ja meinetwegen gerechterweise dann als Schicksal bezeichnen mag. Bei Tim K., dem Amokläufer, schlachtet das Fernsehen mit seinen Talkshows und Brennpunkten, von denen es ja unzählige zu diesem Thema gab, die Tatsache aus, dass in diesem Fall der Amokläufer gerade kein Verrückter war, sondern, wie eben immer vermeldet wurde, ein ganz normaler, unauffälliger Jugendlicher. Quasi einer wie wir alle. Und das macht doch die Sache scheinbar vom Medienstandpunkt her besonders interessant und prickelnd und stachelt wochenlange Diskussionen über mögliche Beweggründe und Folgen an, über die dann ausgiebig palabert wird. Ja, kann denn das wirklich sein? Ein ganz normaler Mensch knallt seine Mitmenschen ab und bringt sich dann auch selbst um die Ecke. Einer, der weder, auch das sollte man hier nicht unerwähnt lassen, dazu befugt noch beauftragt war. Denn dass Leute umgebracht werden, das ist in den zivilisierten Demokratien unseres Zuschnitts wirklich nichts Besonderes. Aber Tim K. war ja gerade nicht im staatlichen Auftrag unterwegs. Im staatlichen Auftrag im Inneren als Polizei oder auf einem Schlachtfeld in Afghanistan. Da müssen also bei dem Mann, bei diesem jungen Mann, doch besondere Umstände vorliegen. Und schon ging's los. Experten wie Laien machen sich an die Ursachenforschung und zeigen darin mittlerweile schon so etwas wie Routine. Schließlich ist Tim K. nicht der erste Fall. Dafür stehen dabei Ortsnamen wie Erfurt und Emsdetten. Politiker, Zeitungsschreiber, Fernsehmoderatoren, Psychologen, Lehrer, alle machen sie sich im Anschluss an die Tat daran, den ihnen in der Zwischenzeit wohlbekannten Katalog von Gründen für eine solche Tat abzuarbeiten und auf mögliche Treffer für den Fall Tim K. hindurchzusehen. Welches Erklärungsmuster passt? Schule, Elternhaus, Hobbys, Freundeskreis, alles wird gründlichst und ziemlich rücksichtslos durchleuchtet. Also entgegen der beschworenen Ratlosigkeit, der bewusst inszenierten Fassungslosigkeit, sind einen Tag später oder wenige Tage später alle öffentlich befugten, bestallten oder sich dazu erklärt habenden Institutionen voll mit Angeboten an Erklärungen, die sich eben schon in den vergangenen Fällen von, wie es heißt, School Shooting, wie gesagt, spätestens seit Erfurt 2002 und Emsdetten 2006, zur Bearbeitung der Frage nach dem, warum das Unfassbare bewährt haben.
Und als Wichtigstes wird natürlich zunächst der Ort der Tat, die ehemalige Schule des Amokläufers, ins Visier genommen und gründlich durchforstet. Naheliegenderweise, denn das ist ja klar, der Amokläufer hat, wie auch die anderen vor ihm, sicherlich mit Absicht seine Schule als Tatort ausgewählt. Und das leuchtet auch den Ursachenforschern irgendwo ein, dass es in der Schulsituation eines Jugendlichen Motive fürs Ausrasten irgendwo zu finden geben wird. Da erinnert man sich eben an den Fall des Erfurter Amokläufers, der ja bekanntlich zum zweiten Mal und damit endgültig die Zulassung zum Abitur verloren hatte. Doch jetzt, wieder merkwürdig für die Öffentlichkeit, dieser Tim K. war kein Schulversager. Das wird bekannt. Er hatte den Realschulabschluss in der Tasche. Gut, das lässt den Amoklauf jetzt der ursachenforschenden Öffentlichkeit erst einmal ziemlich unbegreiflich erscheinen. Schulversagen, das wäre wohl als Grund für Tötung und Selbsttötung irgendwo plausibel. Offenbar schon. Der Amokläufer von Winnenden hat sein Leben aber auch mit Realschulabschluss für wertlos gehalten und in seinen ehemaligen Klassenkameraden und Lehrern Repräsentanten der dafür verantwortlichen Institution gesehen. Jetzt entdecken die Zeitungen dann prompt Neuigkeiten, nämlich, dass hinter der Fassade des unauffälligen Schülers eine, Zitat, menschliche Zeitbombe versteckt war. Ein wiederum auch, Zitat aus der Zeitung, auffällig unauffälliger Einzelgänger, der nicht beliebt war in seiner Klasse. Also es wird berichtet, er hat Mitschüler gemobbt, wird auch selbst Opfer von Mobbing gewesen sein. Kurz, die Diagnose lautet, was Tim fehlte, waren, Zitat FAZ, Anerkennung und Selbstachtung. Und jetzt sind sich sämtliche Ursachenforscher, also Profis, genauso wie die Laien, einig, da haben sie was gefunden, was die Schule den jungen Menschen mitgeben muss, zusätzlich zu Zensuren und Zeugnissen, ist Anerkennung und Selbstachtung. Franz, vielleicht kannst du da mal einen Leserbrief zitieren, der das ganz deutlich macht, wie das beides der offiziellen Kommentierung zusammenpassen soll.
Ja, da sind wir jetzt ja wieder bei der Schule. Und in der Tat, du hast mir den Leserbrief gezeigt, der ist aufschlussreich und passt hier gut, weil er die Diagnose, wie sie öffentlich gehandelt wird, auf den Punkt bringt. Folgendes schreibt der Autor: ohne, Zitat, ohne Leistung, ohne Leistungsbereitschaft wäre die Schule wirklichkeitsfremd. Aber immer muss klar sein, dass die Beurteilung einer Leistung kein Urteil über die Person ist. Kein Schüler, kein Mensch ist ein hoffnungsloser Fall. Niemand darf an den Punkt kommen, an dem er glaubt, sein Leben sei nichts wert, weil er in einem bestimmten Bereich nur wenig leisten kann. Jeder ist wertvoll durch das, was er ist, und nicht durch das, was er kann. Lassen wir mal das Bekenntnis, mit dem der Leserbrief beginnt, zunächst weg. Ohne Leistung wäre die Schule wirklichkeitsfremd. Leistung muss sein. Das steckt als Bekenntnis ja offensichtlich drin. Auf das Resultat der Veranstaltung Schule kommt der Autor gleich zu sprechen. Die Schule stellt Unterschiede an ihrem menschlichen Material her. Und zwar so gründlich und grundsätzlich, dass junge Menschen danach zu der Auffassung gelangen, ihr Leben sei verfuscht. In den Worten des Autors: keine Beurteilung einer Leistung darf so weit führen, dass der Mensch glaubt, er sei ein hoffnungsloser Fall. So weit dürfe es nicht kommen, sonst drohe eben ein Winnenden. Der Leserbriefschreiber bezieht sich dabei auf einen Sachverhalt, der in der bürgerlichen Gesellschaft wirklich kein Geheimnis ist, dass die Menschheit, auch die junge, ständig damit beschäftigt ist, mit den Widrigkeiten des Lebens, hier der schulischen Auslese, zurechtzukommen und sie auszuhalten. Darauf zielt er ab, wenn es heißt, kein Schüler sei ein hoffnungsloser Fall und sein Leben sei trotz Schulversagens doch nicht wertlos. Denn in der Tat, genau das, eine beträchtliche Anzahl hoffnungsloser Fälle, produziert die Schule ja am laufenden Band. Laufend werden Schüler aus qua Leistungsbeurteilung von weiterführenden Bildungswegen ausgeschlossen und bekommen ihr Scheitern bescheinigt. Von der Mittelmäßigkeit, die qua Schulnote ihnen attestiert wird, über Sitzenbleiben bis zum Schulversagen, wie es heißt. Das heißt, dem radikalen Ausschluss von weiterer Schulbildung mit der Perspektive von Anfang an Hartz IV. Und schließlich verrät der Leserbrief auch noch, was daraus für Konsequenzen gezogen werden. Was die Schüler für Konsequenzen daraus ziehen oder vielleicht auch die Lehrer, die deswegen ihr ganzes Leben nämlich für nichts wert halten. Das sind zwei Paar Stiefel. Das bringt die Schule wirklich fertig. Das sind ihre Resultate, die so manchem bitter am eigenen Leben, die so mancher bitter im eigenen Leben verspürt, wenn er kaum weiß, wie er mit seinem Lohn über die Runden kommen soll. Das sind die Resultate der schulischen Auslese. Allerdings, wie und warum die Schule zu diesen Resultaten führt, von dem Zweck der ganzen Veranstaltung wollen die berufsmäßigen oder auch die unmittelbar betroffenen Kommentatoren wenig wissen. Da belässt man es schon lieber bei der Mär, in der Schule ginge es um Leistung. Das ist ja auch der Ausgangspunkt. Ohne Leistung wäre die Schule wirklichkeitsfremd, aber die darf nicht dazu führen, dass. der Reihe nach, dass es in der Schule um Leistung geht, das ist weit gefehlt. Die Schule macht aus der Aneignung von Wissen, die in ihr stattfindet, einen Leistungsvergleich. Diese Veranstaltung namens Lernen oder Wissensaneignung ist das Material dieses Vergleichs. Bei dem Lernen pro Zeit vorgegeben und durchgezogen wird, sodass immer welche scheitern müssen, wenn andere relativ besser abschneiden. Darauf legt es die Schule an, auf die Unterschiede dieses Vergleichs. Von wegen also Wissensaneignung. Leistung im Sinne der intellektuellen Anstrengung wäre der Zweck der Veranstaltung, sodass am Ende gar alle mit und bei entsprechender Vorbereitung gut ausgestattet die Schule verlassen würden. In der Schule geht es um etwas anderes. Es geht um die Herstellung von Unterschieden. Das liegt in der Natur der Konkurrenz, der Leistungskonkurrenz, die die Schule zielgerichtet und zweckgerichtet institutionalisiert, einer Konkurrenz, bei der alle Schüler sich gegeneinander bewähren müssen an einem vorgegebenen Pensum, um diese Hierarchie herzustellen. Eine Schule, bei der alle Schüler gleich gut abschneiden würden, wäre von diesem Standpunkt aus eine reine Absurdität. Die schulische Konkurrenz ist darauf angelegt, dass aus ihr immer aufs Neue gute, mittlere und schlechte Schüler hervorgehen. Diese Selektion wirkt entscheidend daran mit, dass die Schüler jedes Jahrgangs verteilt werden auf die, unabhängig von ihren Lernanstrengungen und vor ihr existierenden gesellschaftlichen Positionen, auf die Hierarchie der Berufe in dieser unserer schönen Klassengesellschaft. Also die Sorge, dass die Schule, so wie sie da vorgeht, wirklichkeitsfremd ist, die braucht man wirklich nicht zu haben. Ganz im Gegenteil, genau mit dieser konsequenten Auslese per Leistung, per Leistungsvergleich, eröffnet sie eine Art Vorselektion auf die Berufe, eine Vorsortierung und damit den Zugang, genauer den möglichen Zugang zu den besseren Berufen und Einkommen in dieser Gesellschaft, und verdammt die anderen zu viel Arbeit und wenig Lohn oder gleich zu aussichtsloser Armut. Die Schule ist die Instanz der Vorselektion für die gesellschaftliche Hierarchie der Berufe. Die existiert vorausgesetzt. Sie ist Zulieferer, sie sorgt für die Unterschiede und produziert diese Unterschiede per Auslese. Dann landen Schulabgänger und Schulabbrecher auf den unteren Rängen. Und die anderen, die Erfolg haben, haben vielleicht noch keinen unmittelbaren Arbeitsplatz, aber zumindest kommen in die nähere Wahl für die Arbeitsplätze. Sie haben Zutritt zu den besseren Berufen. Wie gesagt, die moderne Variante, heute kennt man. Schulerfolg ist keine Garantie für einen guten Beruf. Aber ohne Schulerfolg ist die Hartz-IV-Karriere garantiert. Auch ein guter Schulabschluss besagt noch nicht allzu viel für Stellung und Verdienst im Beruf. Das sind ja die Klagen, die man immer hört, dass heutzutage auch Akademiker sich auf Berufe bewerben, die noch vor Jahrzehnten den Hauptschulabgängern vorbehalten waren. Der Druck der Reservearmee tut da seine Wirkung. Aber eins ist klar, wer in der schulischen Hierarchie unten landet, der ist immer schon ein Kandidat für Hartz IV. Das ist das Resultat der schulischen Konkurrenz. Davon ist nicht die Rede oder nur in ganz verfabelter Weise die Rede, wenn es hier um Winnenden geht. Worum es die Rede ist, wie Schüler damit zurechtkommen und zurechtkommen wollen. Und jetzt, genau an dem Punkt, erweist eben das wohlerzogene Produkt der schulischen Erziehung. Der wohlerzogene Zögling, was er gelernt hat. Denn statt sich mit diesem Auslesemechanismus und dessen Zweck zu beschäftigen, dessen Opfer er ja ist, mag sein auch mal dessen Nutznießer in einer gewissen Weise, vollzieht er das Urteil der Schule mit. Jedem Schüler leuchtet ein, wer in der schulischen Konkurrenz unten landet, taugt auch nicht zu mehr. An dem, was die schulische Selektion aus einem macht, zeige sich, was man für einer ist. Jeder bekomme das, was er verdient. Jeder wird das, was in ihm steckt. Jeder lande auf dem gesellschaftlichen Rang, auf den er hingehört, weil das exakt seinen Fähigkeiten entspreche. Also das, was die Schule an Unterschieden produziert, führt, seltsamerweise, nicht dazu, dass jemand sagt, habe ich Pech gehabt, wenn ich in diesem Mechanismus unterlegen war, in diesem Konkurrenzmechanismus, sondern vollzieht das, worauf es die Schule selbst noch anlegt, dann tauge ich auch nicht zu mehr und gerechterweise lande ich dort, wo ich lande, und wenn ich nichts tauge, lande ich eben unten. Das nennen wir quasi rassistische Ideologie der Erziehung, die hier praktiziert wird. Sie verwandelt das Ergebnis der Selektion in ein Urteil über die Person und ihre quasi natürliche Ausstattung. Und dann sind im Ergebnis die einen die Winner und die anderen die Loser. Ja, dann wissen Schulrektoren oder deshalb wissen Schulrektoren und Schulpädagogen schon sehr genau, warum sie am Jahresende anlässlich der Zeugnisvergabe überall im Lande pädagogische Seelsorge anbieten und hoffen, dass sich keiner ihrer Schüler das Leben nimmt, weil er sich mit seinem Zeugnis nicht nach Hause traut.
Gut, soweit Franz. Jetzt kommen wir eigentlich zur zweiten Seite zu sprechen, die zu dieser Schulkonkurrenz absolut dazugehört, aus dem Interesse heraus, dass die Sache funktioniert. Aus diesem Grunde gehört zum Lehrplan in jeder modernen Schule seit einiger Zeit ein Lernziel, das allen Fächern übergeordnet ist, nämlich das pädagogische Ziel und Ideal, dass jeder Schüler explizit unabhängig von seinem Stand in der Leistungskonkurrenz eben das schon genannte Selbstbewusstsein entwickeln soll. Selbstbewusstsein entwickeln soll zu einem Zweck, nämlich um die mit Sicherheit auftretenden schulischen Niederlagen in irgendeiner Weise zu kompensieren. Also ein ganz funktional aufgestelltes, funktional gedachtes pädagogisches Ideal. Damit das klappt mit dem Selbstbewusstsein, soll dann auch, das ist die andere Seite, jeder Schüler von seinen Mitmenschen, also den Lehrern oder den Klassenkameraden, entsprechend Anerkennung bekommen, verabreicht bekommen, Anerkennung explizit gedacht, egal wie gut oder schlecht er als Schüler ist, wie stark oder schwach er ansonsten in der Leistungsrangliste dasteht. Also zu diesem pädagogischen Lernziel Anerkennung und Selbstbewusstsein. Das ist schon, wollen wir jetzt was zu sagen, was wir davon halten, das ist nämlich schon ein Lernziel, bei dem sich eigentlich sämtliche Haare sträuben müssten. Denn nochmal, das Schulleben läuft ganz offiziell ab nach dem Motto, Lernkonkurrenz muss sein. Verlierer in dieser Konkurrenz müssen ebenfalls sein. Und dann auf dieser Grundlage den Schülern oder den Kindern ein robustes Selbstbewusstsein zu verordnen, vor allem gerade denen, die die Schule selbst doch gerade eben zu diesen Losern gemacht hat. Die moderne Pädagogik hält das für ethisch hochwertig und äußerst verantwortungsvoll. Uns kommt das allerdings mehr wie ein Zynismus vor. Nämlich, also nochmal erklärt, was wir mit Zynismus meinen, Das Selbstbewusstsein soll nach der Vorstellung der Erfinder dieses Lernziels eben die Funktion erfüllen, Niederlagen und Schädigungen, die die Schule selbst an den Schülern verursacht, zu kompensieren und soll die Geschädigten auf diese Weise in ihrer Lage stabilisieren. Zynismus deshalb, weil definitiv damit keine Schädigung beseitigt ist und jede Frage nach dem Grund solcher Niederlagen in der Schule oder gar die Frage nach einer Verhinderung einer solchen Schädigung, diese Fragen sind damit vollkommen aus der Welt geschafft. Also nochmal zusammengefasst gesagt, entgegen der herrschenden Auffassung, dass doch jeder Mensch Selbstbewusstsein und Anerkennung braucht, übrigens sogar die Erfolgreichen in der Gesellschaft sagen, sie brauchen Selbstbewusstsein, ja, das haben sie, aber sie brauchen Anerkennung. Und schon gleich die weniger Erfolgreichen, die Schwachen in der Gesellschaft, die sollen nach dem allgemeinen ein Fehler, der auch fatale Konsequenzen zeitigen kann, wenn es jemand damit bitter ernst meint. Denn erstens, nochmal zur Begründung. Die Grundlage der ganzen Geschichte, das Bedürfnis nach Anerkennung gibt es nur in einem System, das das gesellschaftliche Leben und damit die Reproduktion jedes Einzelnen als Konkurrenz organisiert. Konkurrenz, in der es mit Notwendigkeit Sieger und Verlierer gibt. Übrigens Verlierer nicht in irgendeinem Spiel, sondern tatsächlich in Bezug auf die materiellen Bedingungen seines späteren Lebens. Zweitens nochmal zu den Erfolgreichen. Auch die Erfolgreichen in der bürgerlichen Konkurrenz, also die, die es geschafft haben, egal in welcher Materie, auch sie bekunden das Bedürfnis nach Anerkennung. Zum Beispiel in dieser einen Fernsehsendung Hart aber fair, der Plasberg hat gesagt, auch ich will doch Anerkennung haben. Aber die kriegen solche Leute in der Regel auch in reichlichem Maß. Das ist genau dieser bürgerliche Rassismus, den der Franz gerade erwähnt oder erklärt hat. Die erfolgreichen Leute bei uns, die sich mit Glück oder Verstand oder mit mehr Glück als Verstand im bürgerlichen Hauen und Stechen durchgesetzt haben, die werden in den allermeisten Fällen wegen ihres materiellen Erfolgs in der Gesellschaft auch als Mensch, als Person wertgeschätzt. Also zum Beispiel erfolgreiche Abiturienten, erfolgreiche Doktoren, Politiker, Unternehmer und so weiter. Es werden solche Leute sogar angehimmelt wie erfolgreiche Sportler oder verehrt wie erfolgreiche Stars und so weiter. Also die kriegen Anerkennung, die sich durchgesetzt haben. Für die weniger Erfolgreichen soll Anerkennung quasi an die Stelle des verpassten materiellen Erfolgs treten. Mit Anerkennung wollen oder sollen diese Menschen eine Wertschätzung erfahren, ganz getrennt von dem Urteil, dass die Leistungskonkurrenz über sie gefällt hat. Und um es nochmal zu sagen, das ist oder das halten wir für nichts Gutes und Schönes. Die Schäden, die so ein Mensch oder ein Schulkind in der Leistungskonkurrenz erleidet, werden dadurch nicht verringert, dass man es beachtet, ihm auf die Schulter klopft oder ein freundliches Hallo und wie geht's zukommen lässt. Oder eine Leserbriefschreiberin hat es zur besseren Bewältigung von Frustrationen vorgeschlagen, man muss den Kindern das Gefühl geben, Zitat, ein Jemand und kein Niemand zu sein. Gut, das nimmt in der Tat von dem Leistungsdruck, unter dem so ein Mensch steht, nichts weg, denn der wird gar nicht angetastet. Und die Frage danach, woher die Schäden kommen, die er zu erleiden hat, wird mit der vermeintlichen Kompensation durch Anerkennung gerade ausgeblendet.
Ja, ich überlege gerade noch an einem Gedanken rum, den du gerade gebracht hast, wie das schön hier reinpasst. Denn, weil du sagst ja nicht zu Unrecht, gerade auch die Erfolgreichen, ja, davon zeugen ja die Fernsehsendungen, die werden ja in der Regel eingeladen und dann immer so ein armer, nicht erfolgreicher, wird hemmungslos ausgenutzt und fast schon erniedrigend belegt, als Beleg dafür zitiert, wie schwer es Leute haben. Und dass man auch dafür Anerkennung bekommen muss in dieser Gesellschaft. Aber gerade die Erfolgreichen laufen ja als Charaktermasken dieses Beweises herum, dass es auf Anerkennung ankommt. Wie passt das in die Logik dieser Sache? Wer die Tatsache, dass er in dieser Gesellschaft nur zurechtkommt, wie gesagt, das beginnt sehr früh, dass er, um zurechtzukommen, sich der Konkurrenz aussetzen muss, dass die Konkurrenz die Form ist, wie die Leute sich gegeneinander bewähren müssen. Wer diese Tatsache zu dem macht, wo er sich zu der Veranstaltung macht, in der er sich als Person bewähren will, so etwa zu einem Aktivisten dieser Veranstaltung. Ja, wenn es schon Konkurrenz gibt, dann muss ich der Beste sein. Ja, wenn es schon Konkurrenz in der Schule gibt und ein paar fliegen raus, darf ich nicht dazugehören, dann muss ich die anderen ausstechen. Eine Person, die so denkt, sich die Konkurrenz, so zur Konkurrenz stellt, die macht schnell den Übergang zu sagen, ja, das Ergebnis der Konkurrenz ist doch der Grund, ja, liegt doch das positive oder negative, meine positive oder negative Stellung als Ergebnis der Konkurrenz, das liegt doch an mir. Die Anstrengung ist der Grund für meine Position. Was ich als Person kann, entscheidet darüber, wie weit ich in der Konkurrenz komme. Und wenn ich dann ein Guter bin, weil ich oben lande, bin ich auch sehr stolz darauf, weil man sieht ja, darauf kommt es an. Diese Person deshalb, ja, sind sie die kongenial dazu oder das Spiegelbild dazu, weil sie genau diese Position als erfolgreiche vertreten, die anderen eben, worunter die anderen leiden. Ein Schüler, der davon überzeugt ist, dass es im Leben auf Anerkennung ankommt, ohne dass ihm oder dass ihm höchstpersönlich Anerkennung versagt wird, der beurteilt all das, darauf hast du jetzt hingewiesen, was ihm in der Schule und in der Welt drumherum widerfährt, ja, nicht nach dem Maßstab, wie es tatsächlich gemeint ist, sondern danach, wo er sich als jemand auf der Suche nach Anerkennung bewähren kann. Er sucht quasi mit verbohrtem Blick, um es mal in diesem Bild zu sagen, nur noch nach Chancen und Material für seine Selbstbestätigung. Ja, so kriegt er alles das in den Blick, was es gibt. Nur nicht die gesellschaftlichen Zwecke, die wirklichen Zwecke, wie er dort als Opfer vorkommt, das nicht. Sondern es ist eben alles eine Frage seiner Bewährung. Alles eine Frage seiner persönlichen Bestätigung. Und wenn er unterliegt, meinetwegen eine Frage der fehlenden Anerkennung. Und dann kann er sich beleidigt fühlen. Denn so ein Selbstbewusstsein grenzt schnell an Wahn und wird mit Notwendigkeit enttäuscht. In der Konkurrenz bleiben Enttäuschungen nicht aus, wer sie als Material seiner Bewährung als Person nimmt. Und dann solche Enttäuschungen erscheinen dann als Angriff auf die eigene Person, auf die eigene Persönlichkeit, als Angriff auf den Menschen. Also als eine noch viel radikalere Infragestellung des eigenen Selbstbewusstseins, als es die schulische Leistungskonkurrenz vermag. Die sagt, du hast verloren im Vergleich zu anderen, weil darauf kam es mehr an. Die Person macht den Übergang und sagt, jetzt tauge ich nichts. Was die Kombination aus Konkurrenzzwang und Anerkennungsgebot in den Köpfen der Schüler angerichtet hat und anrichtet, das kann man in den Klassenräumen und Pausenhöfen der Nation besichtigen. Davon sind ja die Zeitungen und Talkshows alle voll. Die Schüler selbst ergänzen die von den Lehrern durchgeführte Leistungskonkurrenz um eine ziemlich grausame Anerkennungskonkurrenz, die sie untereinander mit den Mitteln ausfechten, die ihnen zur Verfügung stehen. Das geht von der Konkurrenz um die angesagten Klamotten und Handys, über tatsächliche bzw. glaubwürdig vorgespiegelte Erfolge beim anderen Geschlecht oder beim Saufen, bis hin zu Diebstahl, Erpressung, Demütigung, Ausgrenzung, Quälerei und Schlägerei. Hier herrscht permanente Beweispflicht. Ja, wer ist der coolste Typ in der Klasse, weil er andere fertig machen kann oder aushält, wovor sich andere ekeln? Wer gehört dazu? Wer ist out? Wer ist uncool? Da schrecken demokratisch erzogene Schüler untereinander vor nichts zurück. Sogar die Bezeichnung du Opfer, also das, was meinetwegen erstmal das Resultat ist, du Loser, du Verlierer, du Opfer, kursiert heute als gängiges Schimpfwort unter Schülern, wo man sagt, naja, wenn du schon verloren hast, dann bist du das Opfer und das Opfer bist du zu Recht, taugst eben nichts, auch hier bei uns nicht. Alle mehr oder weniger rohen Formen von Angeberei und Mobbing stehen hoch im Kurs. Wer in dieser Konkurrenz mitmacht und mitmachen will und sich behaupten will und im Resultat dann als ausgegrenzt empfindet oder empfährt oder erfährt, der ist jetzt plötzlich, dafür verbürgt er ja, in seiner ganzen Person, in seiner Ehre gekränkt und beleidigt. Und das ist die Beleidigung der persönlichen Ehre, gemessen an guten bürgerlichen Maßstäben, bekanntlich die schlimmste aller Beschädigungen, die sich ein moralisch empfindender Mensch überhaupt vorstellen kann. Sodass es der bürgerlichen Denke keineswegs fremd ist, wenn jemand deswegen durchdreht, sich selbst umbringt oder psychisch krank wird, wie Tim, der sich wertlos fühlte, Depression hatte und zuletzt Hass auf alles empfand. Übrigens, genauso wenig ist es ja der bürgerlichen Moral unbegreiflich, wenn jemand aus beleidigter Ehre die innere Berechtigung zur gewaltsamen Gegenwehr empfindet, um die eigene Ehre wiederherzustellen. Für die Ehre auf anderen Feldern, die Ehre der Nation, werden bekanntlich Schlachten geschlagen und Orden verliehen. Und das findet niemand verwerflich. Und Ehrenmorde in der Familie werden bei uns bestraft, aber es wird ihnen immerhin ein nachvollziehbarer Grund attestiert, ein falsch verstandener Ehrbegriff. Und mit dem Selbstbewusstsein im Kopf, die Welt sei ihm Ehre und Anerkennung schuldig und sie als Mensch würden entwertet, wenn ihnen das versagt werde, nehmen sich eben auch immer wieder einzelne Schüler das Recht heraus, der Öffentlichkeit bzw. den für die eigene Schmach irgendwie Verantwortlichen auf die brutalstmögliche Weise klarzumachen, was für ein Potenzial wirklich in ihnen steckt und dass sie zu Unrecht nicht anerkannt werden. Insofern, das meine ich in dieser Kürze, ist der Amoklauf des Tim K. weder unfassbar noch ein fernliegendes, abseitiges Verhalten, was mit unserer Schule gar nichts gemein hat, eine Verirrung, sondern es ist, dass unsere These die letzte und radikalste Konsequenz des bürgerlichen Rechtsbewusstseins. Die Verletzung seines Ehrgefühls übersetzt das bürgerliche Bewusstsein in ein Unrecht, das ihm angetan wird. Darauf kennt die bürgerliche Gesellschaft nur eine einleuchtende Antwort. Unrecht wird dadurch vergolten, dass das Recht mittels überlegener Gewalt wiederhergestellt wird. So wird in der bürgerlichen Gesellschaft jedes begangene Unrecht geahndet. Vorsicht natürlich, dazu ist niemand anders befugt als die dafür eingesetzte Ordnungsmacht, Polizei und Gericht. Der Amokläufer hat das Gleiche auf seine Weise realisiert. Und das ist es, was dem rechtschaffenen bürgerlichen Verstand dann so unbegreiflich erscheint. Tim K. hat die bürgerliche Gewaltenteilung ignoriert und sich zum Ankläger und Richter in einer Person gemacht. Dass das ein Verstoß gegen das geltende Recht ist, hat er übrigens selber gewusst und dementsprechend am Ende auch sich selbst gerichtet.
Okay, also ich möchte jetzt nochmal etwas mehr auf den normalen Umgang der bürgerlichen Individuen mit der Konkurrenz und mit dieser Anerkennungskonkurrenz, mit diesem Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstbewusstsein zu sprechen kommen. Im Kern, das hat der Franz ja gerade gut ausgeführt, ist Selbstbewusstsein und Anerkennungsbedürfnis etwas sehr Unbedingtes und sehr Radikales. Aber damit das beides für die Bewältigung des Alltags taugt, müssen die Menschen noch was Zusätzliches und zwar möglichst rechtzeitig lernen. Also gerade die Menschen, die Schüler zum Beispiel, denen gepredigt wird, dass es im Leben auf Selbstbewusstsein und Anerkennung ankommt, die müssen bei Zeiten beigebogen kriegen, dieses Bedürfnis auch zu regulieren und das heißt, es an den Gegebenheiten der Realität auszurichten. Also nicht die eigene Ehre und das eigene Selbstbewusstsein, auch das eigene Anerkennungsbedürfnis über alles zu stellen, sondern sie sollen zum Beispiel als gescheiterte Schüler rechtzeitig akzeptieren lernen, dass sie zwar gescheitert sind, aber dafür, und ich setze das dafür jetzt mal in Anführungszeichen, aber dafür zum Beispiel gut Tischtennis spielen können, schön basteln können oder sonst wie irgendwie in ihrer Klasse beliebt sind. Also mit diesem dafür, mit dieser Kompensation sollen sie sich dann auf ihre Einsortierung in die Gesellschaft einstellen und sich letztlich damit zufrieden geben. Also man merkt, es ist schon sehr nahe am bewussten Selbstbetrug, der da geübt wird und gefordert wird für die Individuen, die in der Schulkonkurrenz scheitern. Aber genau so funktioniert das Aushalten aller möglichen Zumutungen und Enttäuschungen in unserer Gesellschaft oder es funktioniert mehr oder weniger so. Es gibt ja immer wieder die Fälle, wo es nicht funktioniert oder wo jemand in anderer Weise versucht, damit umzugehen. Es klappt nicht immer reibungslos. Jetzt gibt es übrigens da, das ist an dem Punkt ganz interessant, einen psychologischen Trick, den ich nochmal darstellen will. Die Psychologen oder psychologisch gebildete Menschen greifen diesen Sachverhalt, dass die Leute normalerweise sich damit zufrieden geben, dass sie irgendwo Anerkennung erhalten. Die greifen das auf, um daraus ein Argument für eine richtige Verrätselung solcher Taten zu machen. Der Trick geht so: Die Gründe für eine solche Tat, wie jetzt dieser Amoklauf, werden verwandelt in eine Art psychischen Zwangsmechanismus. Und diesem Zwangsmechanismus zufolge müsste dann jeder, der die gleichen Erfahrungen macht, wie zum Beispiel der Tim K., müsste dann auch jeder genauso wie der Amokläufer handeln. Aber das ist offenkundig nicht der Fall. Bei uns laufen nicht überall Monster rum. Andere in ihrer Ehre gekränkte Menschen schießen nicht um sich. Und jetzt kommt der verkehrte Schluss. Deshalb darf keiner der zuvor noch angeführten Gründe als Grund der Handlung gelten gelassen werden, weil eben nicht jeder um sich schießt, der in seiner Ehre beleidigt wird. Andere gequälte Schüler eben anders mit der gleichen gesellschaftlichen Erfahrung umgehen, zum Beispiel sie aushalten, runterschlucken oder sich dann, wie man auch ja feststellt, zur Entspannung oder zum Abreagieren nur daheim auf dem Computer virtuell vorstellen, den Lehrer umzubringen oder sich sonst wie den Frust von der Seele ballern. Also, dass das die gesellschaftliche Normalität eher charakterisiert, das wird als Einwand gegen die vorher auch vom Franz ja ausführlich dargestellten Gründe für solche Ausraste, aber auch als Gründe gegen das Normalverhalten gewertet. Nochmal der Schluss daraus. Damit wird jede Umgangsweise mit den gesellschaftlichen Verhältnissen von der Gesellschaft getrennt, in der diese Verhaltensweisen ja aber entstehen. Und damit wird die Amoktat eben zu einem unbegreiflichen Abgrund einer kranken Seele erklärt, der zu der dann höchstens noch psychologische Profis Zugang haben. Aber Franz, du kannst jetzt auch noch was zu den Abgründen sagen. Da haben wir doch auch noch ganz aufschlussreiche und etwas gruselige Bemerkungen über die Abgründe der menschlichen Seele gelesen.
Ja gut, ich meine, das rundet eigentlich das Bild einfach ab. Die moralische Bewältigung läuft auf der einen Seite so, wie sie jetzt schon Thema war und auch als diese wunderbare Aufteilung, diese Abtrennung dessen, was gesellschaftlich gefordert wird, inklusive der daraus folgenden Verhaltensweisen, also wie sich Schüler, wie andere bürgerliche Individuen auch, zu, die sich in der Konkurrenz bewähren müssen, zu Befürwortern, zu fanatischen Befürwortern dieser Konkurrenz machen. Die Besprechung trennt es ab zu einer Frage, ja, der Mensch muss einfach funktionieren, weil Leistung muss sein. Und dann gibt es aber noch eine andere Form, die jetzt zurückgeht auf das Unfassbare. Ja, wenn es nämlich wirklich so unfassbar ist, dann ist es letzten Endes, das ist jetzt ein bisschen eher die pfäffische Seite, das Böse, der unerklärliche Wahnsinn, die absolute Rätselhafte, die verborgen gebliebene, wie es hieß, doppelte Identität des Täters. Auch das hatte jetzt Hochkonjunktur, zum Beispiel nach der FAZ zitiert, gerade erst eine Woche her, Bischof Huber, Vorsitzender der evangelischen Kirche, sah sich auch veranlasst, dazu Stellung zu nehmen und sagte laut FAZ, dass in dieser Tat das Böse am Werk ist oder am Werk war, ist unübersehbar. Das Böse entzieht sich jeder Erklärung. Denn erklären hieße ja immer, Gründe anzugeben. Aber für das Böse gibt es keinen Grund, es ist vielmehr ein Abgrund. Wer sich ihm anvertraut, stürzt ins Bodenlose. Naja, eine absolute Entschuldigung des Systems, das ist das eine, was herauskommt. Das andere, Bischof Huber legt da einen Übergang nahe, den übrigens die FAZ dann selbst auch noch mitvollzieht. Jeder Mensch, es ist der moralische Appell an jeden Menschen, jetzt besonders aufzupassen, was in ihm selbst lauert. Diesen Rundumschlag, die Verwandlung des Täters in die Personifikation des Bösen in einen Teufel, scheint dann FAZ-Kommentatoren sehr zu beeindrucken, die sich, wie zum Beispiel Heike Schmoll, auch am 23.03. outen. Zitat: Der Amoklauf hat die finsterste Seele, die finsterste Seite der menschlichen Fantasie durchbrechen lassen und uns die nahezu unbegrenzte Zerstörungskraft des Individuums gezeigt. Das Erschrecken darüber ist groß. Das Geschehene lenkt den Blick aber nicht nur auf die eigenen dunklen Fantasien. Es konfrontiert die Gesellschaft auch mit ihrer eigenen Ohnmacht, mit dem Eingeständnis, dass solche zerstörerisch ekstatischen Ausbrüche der Fantasie in die Realität und das Leben anderer nicht verhindern lassen. Bedrohlich werden diese Fantasien, die in jedem stecken und in der Regel gut verschlossen sind, erst dann, wenn sie sich Bahn brechen in die Realität. Ja, wann auch sonst. Ja. Also, das Böse ist immer und überall und dieser Heike Schmoll möchte man ja am liebsten im Dunkeln nicht begegnen. Angesichts dessen, was sie da über sich selbst gesagt hat und den Menschen schlechthin. Aber diese Art, damit umzugehen, hat schon einen moralischen Nutzen erster Güte, denn damit sind auch alle gesellschaftlichen Institutionen vollkommen reingewaschen und letzten Endes ist es immer das Individuum, das das Gute in dieser Gesellschaft nicht richtig zum Durchbruch kommen lässt. Andererseits gibt es eher praktisch gemeinte Formen der Bewältigung. Barbara, vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen.
Genau, also Erst nochmal zu dieser Lehre vom Bischof Huber und seiner Kommentatorin Heike Schmoll. Die wollen ja letztlich, also die sagen ja zu dem Unerklärbaren, sagen sie ja was. Die sind ja nicht einfach so sprachlos entsetzt wie das, was wir am Anfang zitiert haben, sondern die wollen auch, dass daraus Folgerungen gezogen werden. Und das ist wirklich, denke ich, so in die Richtung. Man soll einfach in sich gehen und sich an die eigene Brust schlagen und wirklich, das ist diese kirchliche Richtung, die da eingeschlagen wird, an die grundsätzliche Sündigkeit und Schlechtigkeit des Menschen denken und dann in Demut eben die Schnauze halten zu allen gesellschaftlichen Debatten. Jetzt meine ich aber, dass doch in der Öffentlichkeit mehr die etwas aufgeklärter denkenden Teile zu Wort gekommen sind und die wollen unbedingt Lehren aus der Tat von Winnenden ziehen. Also noch ein paar Bemerkungen zu dieser Sorte von konstruktiver Bewältigungsarbeit. Allen gemeinsam ist diesen Lehren, die man da ziehen will, die Auffassung, dass im Prinzip die im Prinzip guten und anerkannten verantwortungsvoll tätigen Institutionen der Gesellschaft im Fall Winnenden möglicherweise an einzelnen Punkten versagt haben. Also möglicherweise versagt irgendwo die Schule, das Elternhaus, aber auch die Gesetzgebung, Jugendschutz und nicht zuletzt auch noch die Schützenvereine der Nation. Kurz zur Schule. Die Schule, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, in allen Kommentatoren, die Schule soll bleiben, wie sie ist, mit ihrem Leistungsvergleichsprinzip. Leistung muss sein. Was sie eventuell versäumt hat, ist eben genau hinzuschauen oder Sensibilität zu entwickeln, von der Laien, Familienministerin, eine Kultur der Aufmerksamkeit soll helfen, zurückgezogene Schüler genauer zu beobachten, aber dann eben auch bei Verdacht auf mögliches Ausrasten quasi polizeilich tätig zu werden. Mitschüler werden auch ermahnt, einerseits sollen sie unbeliebte Mitschüler nicht schneiden, sondern besser in ihre Konkurrenz einsortieren, aber andererseits hat die Polizei sich von ihnen auch gewünscht, explizit selber Polizei zu spielen, speziell in den Chatrooms, in denen die Polizei nicht hinkommt oder wo sie sich nicht auskennt, und dann entsprechende Hinweise weiterzugeben. Das sind also ganz tolle Perspektiven für unsere Schulen. Wenn nämlich das Verdachtsmerkmal für künftige Amokläufe ihre Unauffälligkeit ist, dann können sich Lehrer und Schüler wirklich auf ein ganz besonders harmonisches und erfreuliches umeinander kümmern und aufeinander zugehen einrichten. Also das ist jetzt ironisch gemeint, wie jeder sicherlich gemerkt hat. Die Elternhäuser werden natürlich auch an was erinnert. Die haben vielleicht auch irgendwo versagt. Die elterliche Gewalt schließt auch Kontrolle der Heranwachsenden ein. Also nachgucken, was im Computer und im Kinderzimmer alles los ist. Zweitens, Kinder nicht verwöhnen, war eine der Lehren, die man zieht. Also Erfüllung aller Wünsche, wohlhabendes Elternhaus wie bei Tim Carr, sehr ungünstig für das Fitmachen der Leute, für ihr späteres Leben. Erziehung zur Frustrationstoleranz heißt das auf gut psychologisch, und es ist immer auch wieder diese zynische Praxis zu sagen, rechtzeitig den Kindern beibringen, was sie an Härten noch zu gewärtigen haben, und das tut man am besten dadurch, dass man sie schon als Kinder dran gewöhnt und knapp hält. Zum Jugendschutz auch noch zwei Sätze. Die Forderung nach Verbot der Gewalt, Computerspiele wie Counter-Strike und ähnliches sind jetzt auch wieder erhoben worden. Auch absurd, als ob mit einem Verbot von Spielen und Gewaltdarstellungen etwas gegen die reale Gewalt in der Gesellschaft getan wäre. Wenn das wirklich wahr wäre, dann sollte man besser die täglichen Fernsehnachrichten verbieten. Übrigens können die meisten Jugendlichen zwischen Spiel und Wirklichkeit unterscheiden, und nicht zuletzt dieser Tim Carr, der konnte das auch unterscheiden, denn dem war vom ersten bis zum letzten Schuss klar, dass er in Winnenden kein Spiel spielt. Der falsche Gedanke bei diesem Thema ist immer, der Grund für die Gewalttaten sind solche, also, oder es wird immer in die Killerspiele der Grund für die Gewalttaten hinein verlegt. Richtig ist hingegen, nur wer vorab die Entscheidung gefällt hat, dass Gewalt ein Mittel für sein Anliegen ist, nur wer das vorher schon entschieden hat, nur der kann sich dann auch von Gewaltvideos eventuell Anregungen holen. Und zuletzt noch zwei Worte zu den Schützenvereinen, die jetzt auch in den kritischen Blick der Öffentlichkeit geraten sind. Freilich ohne Waffen hätte natürlich dieser Tim Carr nicht so viel Schaden anrichten können. Aber es wird auch gesagt, die Schützenvereine machen eine sinnvolle Jugendarbeit und Schießen als Sport könnte aggressive Außenseiter doch irgendwie ins Vereinsleben integrieren. Schärfere Waffengesetze, da will sich die Politik nichts vorwerfen, also überall sind Waffen zu bekommen. Sie müssen nur in die richtigen Hände, als da sind, Ordnungshüter, Polizei, der Privathaushalt gehört eventuell entwaffnet. Gleich nach der Tat gibt ein ostdeutscher Innenminister von der CDU zu bedenken, es sei jetzt nicht die Zeit, die Schützenvereine zu verunglimpfen, denn sie leisten gute Jugendarbeit und sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Tradition. Und das greift die Süddeutsche Zeitung ganz wunderbar auf. Diese Vereine schaffen, Zitat, Identität und Heimatgefühl. Und mit ihren fast 2 Millionen Aktiven bilden die Sportschützen, Zitat Süddeutsche Zeitung, insgesamt ein beachtliches, man staune, Wählerpotenzial. Und das überzeugt, denn, Achtung, 2009 das Superwahljahr. Also, man sieht, es ist wirklich gar nicht so leicht, etwas zu ändern an diesem Deutschland, damit alles beim Alten bleibt. Nur bitteschön ohne solche Konsequenzen wie die in Winnenden, Erfurt und Emstett.